RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Jonas Ziegler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dazu aufgerufen, Europa weiterzuentwickeln. Angesichts globaler Krisen müsse Europa zur Schaffung einer neuen Weltordnung beitragen, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Karlspreises in Aachen. Man dürfe weltweite Entwicklungen nicht nur abwarten, sondern müsse die Dinge selbst in die Hand nehmen. Konkret nannte von der Leyen unter anderem die Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik. Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen solle ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt Weimar Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Werbeeinnahmen zahlen. Familien soll es nach den Vorstellungen von Bundesbauministerin Huberts leichter gemacht werden, ein Haus zu kaufen. Dafür will die SPD-Politikerin laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau bündeln. Die Förderung soll demnach transparenter und schneller werden. Huberts forderte, eine Familie müsse auch mit normalem Gehalt Eigentum erwerben können. Im Moment sei das sogar mit Akademikergehältern schwer. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Schlimmstenfalls, so sagte ein Geologe im Radiosender SRF, könne das Wasser so weit ansteigen, dass der Damm aus dem Bergstrotzgeröll kollabiere. Dann könnten starke Flutwellen oder Murgänge auch die Orte weiter unten im Lötschental bedrohen. Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt auf dem betroffenen Abschnitt erst einmal. Felix Moniak, RBB 24.
Auf der BVG-Homepage heißt es, die Linie fahre zwischen Blockdammweg, Treskoallee-Ehrlichstraße und S-Bahnhof Schöneweide alle 10 Minuten. Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Die Brücke ist inzwischen zum Großteil abgerissen worden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag häufig freundlich, im Verlauf von Westen wolkiger, aber meist trocken, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 18 und in Fürstenwalde 19 Grad. Es weht stark böiger Wind aus Nordwest. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 22 bis 25 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Dort, wo die Elbe in die Nordsee mündet, steht die alte Fischerstadt Cuxhaven. Heute ist sie und ihr Umland längst für mehr als den großen Hafen und für endlos scheinende Wiesen hinter den Deichen bekannt. Und genau dahin geht unsere Reise jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs am Feiertag. Ich bin Tina Witte. Die Nordseeküste gehört zu den Lieblingszielen für deutsche Urlauber. Und die finden in und rund um Cuxhaven einige Besonderheiten, wie den nur hier servierten Röhrkohl oder Krabbenpulmaschinen und. Michel Nowak ist in den nördlichsten Zipfel von Niedersachsen gereist.
So hört sich die Nordsee bei Cuxhaven an. Und so klingt es, wenn ein Kutter den großen Hafen verlässt. Aber auch das hier ist Nordseeatmosphäre. Direkt hinter dem Deich im Wernerwald, einem der wenigen Wälder in Deutschland, die direkt an die Nordseeküste reichen. Cuxhaven, eine Stadt mit gut 50.000 Einwohnern und einem eigenen Landkreis drumherum. Dieser nordöstlichste Zipfel von Niedersachsen soll speziell und einzigartig sein. Warum? Darauf wollen wir bei unserer Reise Antworten finden. Und eine hat vielleicht schon ganz am Anfang unserer Tour, eine 87-jährige Frau.
Mein Name ist Manja Freudenthal und als Cuxdern mache ich hier Stadtführung und ich bin in Cuxhaven geboren und bin am alten Fischereihafen groß geworden und aufgewachsen.
Den Aufstieg dieses Fischereihafens und seinen teilweisen Niedergang hat man ja Freudenthal miterlebt. Zu diesem Hafen nimmt uns die Cuxstern, das steht für echtes Cuxhavener Mädchen, jetzt mit. Riesig wirkt das Gelände mit endlos lang erscheinenden Backsteinhallen, den breiten Pflasterstraßen und natürlich großen Schiffen. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Fischdampfern und Kuttern, wie Stadtführerin Manja Freudenthal sagt.
Die Kutter, die hier im Hafen liegen und ungefähr 24 Stunden auf Fischfang draußen sind mit ihren großen Netzen, die fangen Krabben, höchstens ist etwas Beifang dabei. Und die Fischdampfer, die fangen eben Fische, je nach Netzstärke ist es ein bestimmter Fisch. Schellfisch, Rotbarsch, Kabeljau, diese Art Fische. Und es gibt noch im Frühjahr eine bestimmte Zeit, wo Heringe gefangen werden.
Bis heute verfügt Cuxhaven über einen der größten Fischereihäfen Deutschlands. Mehr noch, die Fischerei hat die Stadt erst groß gemacht. Mehr als 70 eigenständige mittelständische Betriebe waren im vergangenen Jahrhundert hier tätig.
Wir hatten zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, 23.000 Einwohner. Anfang 1900 waren es 10.000. Da sehen Sie, wie viel Menschen hierher gekommen sind, um in der Fischerei zu arbeiten.
Auch Manja Freudenthals eigene Vorfahren kamen in dieser Zeit nach Cuxhaven, erzählt die 87-Jährige, während sie an einem der Fischdampfer vorbeiläuft.
Mein Großvater, väterlicherseits, die Familie lebte in Stralsund. Der war also Ostseefischer mit einem Kutter namens Anna. Und da hat man ihm erzählt, dass hier viel bessere Fangbedingungen wären. Da hat er seine Familie, seine Möbel in den Kutter geladen und ist unter Segeln hierher.
Und deswegen sind Sie heute hier?
Genau.
All die alten Ecken des Fischereihafens kennt die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin genau. So hat sie auch etwas zu einem repräsentativ wirkenden Backsteinhaus direkt am Wasser zu sagen.
Das war das Verwaltungsgebäude. Dort bekamen die Seeleute, die Fischdampferbesatzung, ihre Heuer, ihren Lohn. Und was meinen Sie, wer stand da vor der Tür? Die Frauen. Die Frauen haben den Männern erstmal die Lohntüten abgenommen und haben geguckt, ja, das kriegst du als Taschengeld. Denn wir hatten hier ein richtiges Rotlichtviertel. Da haben die Seeleute mindestens in drei Reihen und auch Einwohner von Cuxhaven gestanden. Ist alles vorbei mit dem Niedergang der Fischerei hier.
Das finden Sie jetzt aber nicht so schade, oder?
Ach, das wäre auch was für die Touristen gewesen. Ja.
Längst ist das Geschäft mit den Urlaubern in Cuxhaven, heute werden jährlich rund 4 Millionen Übernachtungen verzeichnet, wichtiger als das mit der Fischerei. Nach einer weltweiten Reform des Seerechts Anfang der 1980er Jahre hatte sich die Fischereiflotte erheblich reduziert.
Da ist der ganze Betrieb her eingegangen. Heute haben wir ungefähr 40 Fischbetriebe, kleinere und größere ungefähr. Und es sind noch 1.400 Beschäftigte hier am Hafen.
Immer noch eine große Zahl. Doch längst hat hier ein umfassender Umbau begonnen. Die Fischbörse, das Museum Windstärke 10 und die vielen Fischrestaurants sollen noch mehr Urlauber anlocken. Manja Freudenthal zeigt auf zwei Fischhallen.
Wie hier richtig was los war mit Auktionen und Fischverkauf, da haben die Spanier, die Portugiesen dort oben gewohnt. Jetzt wird das alles renoviert da oben und von fast Anfang, das sind zwei Geschäfte, die bleiben, bis dort, wo Balsen, dort soll das längste Hotel von Deutschland entstehen.
In einer 260 Meter Halle könnten sich dann Touristen einquartieren. Der Hafenumbau, er ist ein Mammutprojekt mit Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro. Und oft geht es vielen Cuxhavenern nicht schnell genug voran. Manja Freudenthal, auch mit 87 Jahren fit und energisch, läuft in Richtung Leuchtturm und weiter zu einem Wahrzeichen der Stadt, einem besonderen Holzbauwerk im Nordseewasser, der Alten Liebe. Später wollen wir sie dort wieder treffen, doch jetzt ist der langgezogene Strand von Cuxhaven unser Ziel. Wie es sich für die Nordsee gehört, geben Ebbe und Flut hier den Takt vor. Grob gesagt ist das Wasser 6 Stunden zu sehen. Für die nächsten 6 Stunden zieht es sich zurück. Riesige Sandflächen liegen dann vor dem Strand frei. Ist das der Fall, dann startet Wattführerin Gabi, sie möchte von uns nur beim Vornamen genannt werden, zu einer Führung, möglichst barfuß oder in alten Sportschuhen.
Wunderbar warm, ne?
Der gemeinsame Spaziergang vor der Küste führt durch Sand und Schlick. Der habe sehr gute Eigenschaften, sagt Gabi.
Viele Leute da hinten in den teuren Hotels, die bezahlen viel Geld für eine Schlickanwendung, Schlickpackung. Ne? Und hier kann man das umsonst bekommen. Ne? Viele Mineralstoffe, Durchblutung wird gefördert, Pickel gehen weg. Haben die Kinder heute Morgen, haben die mich gefragt, gehen davon auch Pickel weg? Ich sag ja. Und haben die sich erstmal eingeschmiert. Ne?
Ähnlich wie in einem Moor saugt der Schlick allerdings manchmal Schuhe und Füße zunehmend in die Tiefe. Gabi erklärt, was dann hilft.
Meine Empfehlung ist immer, ihr müsst kleine Schritte machen, wenn es weich wird. Kleine Schritte machen und einfach zügig durchgehen. In dem Moment, wo man nämlich stehen bleibt, dann fängt der Fuß an, da drinnen zu kleben. Ne? Und dann lockert sich der Schuh. Auch große Schritte sind nicht so günstig. Manche sagen immer, ich will hier schnell aus dem Schlick raus. Ja, dann machst du ganz große Schritte und auf einmal quatsch. Manche sind vom Gleichgewicht her schon ein bisschen ungelenker, sag ich mal. Die fallen rein. Wenn ich nach Neuwerk will und die fallen hier vorne rein, haben die schon gleich keine Lust mehr. Na, und dann muss ich die motivieren und sage ich immer, am Anfang, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Jetzt haben wir nur noch 4 Stunden vor uns.
4 Stunden? So lange dauert nämlich die längste Wanderung durchs Watt mit der früheren Berliner Kita-Leiterin. Die führt dann auf die nahegelegene Insel Neuwerk.
Du kannst nur hinlaufen, weil dann läuft das Wasser ja schon wieder auf und dann kannst du nicht mehr zurück. Bleibst schön auf der Insel, ne? Entspannst, erholst dich auf der schönen Neuwerk-Insel. Da gibt's 3 Gaststätten und abends fährst du dann mit dem Schiff wieder zurück.
Die gut 10 Kilometer lange Wattwanderung sparen wir uns heute. Stattdessen bleiben wir einige 100 Meter vor der riesigen Fahrrinne der Elbe stehen. Imposant anzusehende Frachtschiffe tanken sich dort von der Nordsee Richtung Hamburg und wieder zurück. Wattführerin Gabi ist von diesem Anblick immer wieder hingerissen.
Ich finde es irgendwie so irre, hier zu laufen und da vorne ist die Elbe und da fahren diese großen Schiffe. Ich finde das immer wieder irgendwie faszinierend, oder? Wir gehen jetzt auch ein bisschen näher an die Grenze ran. Da vorne kommt gleich die Grenze von Elbe und Wattenmeer. Ne? Aber es ist auch die Perspektive, wenn du mal auf dem Schiff fährst, auf der Elbe und guckst dann hier auf die Leute, die hier laufen. Das ist genauso irre, ne? Wenn man jetzt mit der Flipper zum Beispiel von Neuwerk wieder zurückfährt, dann finden das die Gäste immer so toll, dass dann hier oben das Watt ist, man läuft hier und da unten ist dann der Fluss.
Jetzt denkt Gabi den Blick aber erstmal genauer auf das Unten, das Watt. Als Wunderwelt bezeichnet sie diese einzigartige Landschaft, schon wegen der Vielfalt der tierischen Bewohner. Muscheln und Austern verstecken sich im Sand, Strandkrabben flitzen vorbei.
Je mehr die fressen, die pumpen sich auf und werden größer. Ich sage immer, das ist wie bei mir, ne, wenn ich zu viel esse, dann platzt auch meine Hose und dann brauche ich eine neue Hose. Und bei der Strandkrabbe ist das so, die verliert ihren Panzer, wenn die wächst. Dann nennen wir die erstmal Butterkrebse, weil die ganz weich sind. Ne, dann sind die besonders verletzlich. Das dauert eine kurze Zeit, dann entsteht aber wieder ein neuer Panzer, aber eine Nummer größer.
Noch viel kleiner sind die Wattschnecken. Vielleicht die häufigsten Bewohner. Zu Tausenden leben sie hier, wohlgemerkt auf jedem Quadratmeter. Und Gabi kennt natürlich eine spannende Wattschneckengeschichte.
Dieses kleine Ding hier ist das schnellste Tier in unserem Wattenmeer. Die kann nämlich surfen. Und wie macht die das? Wenn die keine Lust mehr hat, dass wir hier morgen wieder rumtrampeln, dann wartet die, bis die Flut wiederkommt. Dann macht die so einen kleinen Schleim, wie so eine Kaugummiblase. Und dann heftet die sich unten praktisch an das Wasser an. Und dann surft die mit dem ablaufenden Wasser wieder raus. Dann frisst sie diesen Schleim auf, dann lässt sie sich einfach an einer anderen Stelle niederfallen, wo sie weiß, dass wir nicht vorbeikommen.
Verschiedene Arten von Wattwürmern, wie den gut 10 cm langen Seeringelwurm, gräbt Gabi noch aus. Und fast zum Schluss zieht sie aus einer kleinen Pfütze ein Algengewächs, das hier häufig zu finden ist.
Diese Pflanze hier heißt Meersalat, weil die wirklich an einen Kopfsalat erinnert so ein bisschen. Ne? Und der kann man wirklich klein hacken. Und kann man zum Beispiel ein Pesto mitmachen.
Oder auch pur dran knabbern und so ein bisschen salzigen Nordseegeschmack genießen. Zum Abschluss warten am Strand noch einige Wasserschläuche auf die Teilnehmer der Wattführung.
Hier ist die Fußwaschanlage und Duschen. Hier könnt ihr jetzt eure Füße sauber machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch duschen, aber so dreckig seid ihr ja nicht, ne? Und das nennen wir die Fußwaschanlagen hier.
Richtig schön sauber sollen sie sein, die Füße. Denn vorbei an den typisch norddeutschen Cuxhavener Backsteinhäusern, schicken Hotelanlagen, später auch ausgedienten Wiesen und Feldern, geht es jetzt ein Stück landeinwärts. Eine echte Krabbenpoolmaschine wollen wir gleich anschauen. Vorher machen wir aber einen Zwischenstopp an einem Melkhus. Noch so eine regionale Besonderheit an der Küste. Melkhüser, das sind nämlich kleine Blockhäuschen, oft neben Bauernhöfen, in denen für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer Buttermilchgetränke, süße Speisen oder Snacks angeboten werden. Alles mit Selbstbedienung und Vertrauenskasse. Ein solches Melkhus steht auf dem Hof von Bianca Holst im Dorf Kappel, knapp 15 Kilometer südwestlich von Cuxhaven. In dem Holzbau gibt es so einige Dinge, die in Supermärkten eher nicht zu finden sind, sagt die Betreiberin.
Quark mit Sahne ist so ein Renner. Butterschmalz ist was, was man in der Form nicht überall kriegt. Oder von vielen Sachen gibt es dann so bestimmte Liebhaber, die sagen, die Buttermilch, da ist wenigstens noch Wumms drin sozusagen. Und nicht so eine dünne Plürre.
Beliefert wird sie von der kleinen Molkerei Hasenfleet ganz in der Nähe. Dort werden die Produkte teils noch wie in alten Zeiten gefertigt. Etwa mit durchaus historisch anmutenden Maschinen, sagt Mitarbeiter Carsten Schlepegrell beim Anliefern in Kappel.
Als Beispiel nur die Butter, dieses Butterfass, ist eins von zwei in Deutschland. Sonst wird kein Butterfass mehr betrieben. Ansonsten das Buttermaschinen, die arbeiten etwas anders und das ist halt schon was Besonderes. Und das ist halt sehr, sehr selten noch und sehr einzigartig.
So eine Produktion kostet natürlich auch entsprechend mehr. Aber im Melkhus von Bianca Holst finden die originalen Nordsee-Milchprodukte ihre Abnehmer. Und der Laden muss wie die meisten der rund 30 Melkhüser auch kein komplettes Einkommen generieren, so Bianca Holst.
Ja, wir sind vor 13 Jahren hier angefangen, auf einer Weide, haben hinten selber Hühner, Laufenten, Ponys, Schafe, Meerschweinchen, Kaninchen und haben da Lust zu, aber sind jetzt kein Vollerwerbshof oder so, das ist Hobby. Mein Mann arbeitet in Bremerhaven, ich bin eigentlich Arzthelferin und dann haben wir das Hobby so ein bisschen vergrößert.
Und weil der Laden eben nur nebenbei läuft, funktioniert, typisch Melkhus, viel in dem kleinen Häuschen über Vertrauen und Vertrauenskasse. Nur selten ist Bianca Holst selbst im Melkhus zu finden.
Funktioniert es denn eigentlich mit der Selbstbedienung oder haben Sie da nicht manchmal auch Angst, dass da auch was wegkommt?
Also tatsächlich, muss ich sagen, toi toi toi, ist bei mir bisher gut gegangen. Eine ältere Dame hat mal mehr oder weniger in meinem Beisein ein paar Socken für 2 Cent gekauft, in Anführungszeichen. Aber wir haben in der Nähe schon mal gehört, dass da welche stibitzen. Wir haben auch eine Kamera bisher. Bin ich ganz gut davon gekommen.
Das soll auch so bleiben. Eine Sache, die das Melkhus nicht anbietet, sind Fisch und hier typische Meeresprodukte. Darauf hat sich einige Kilometer weiter Kockens Krabbenbetrieb spezialisiert. In Spiekeneufeld verarbeitet das Familienunternehmen Nordseegarnelen hier einfach nur Krabben genannt. Die gelten beispielsweise im Krabbenbrötchen als echte Delikatesse. Frauke Fitter, Tochter von Firmengründer Alwin Kocken, erklärt dort erstmal, wie aufwendig der Weg bis zu einem solchen Krabbenbrötchen ist. Denn das Fleisch der weniger als 10 cm kleinen Garnelen muss zunächst vom Panzer getrennt werden. Jeder, der schon einmal selbst Krabben, wie es heißt, gepult hat, weiß, wie mühsam und langwierig das ist. Früher eine Aufgabe für lange Abende, wie Frauke Fitter sagt.
Am Anfang war das dann ja noch üblich, dass die Krabben in Heimschälung, also in Heimarbeit, in Handschälung geholt wurden. Das heißt, die wurden dann, die Krabben in Schale, mit dem LKW zu den Leuten nach Hause gebracht und dann am nächsten Tag das Krabbenfleisch und die Schale wieder eingesammelt.
Kühlketten und Hygienevorschriften stehen dem längst entgegen. Deshalb hat Alwin Kocken schon in den 1970er Jahren eine eigene Schälmaschine für Krabben entwickelt. Eigentlich eine revolutionäre Idee. Als eine Art Panzerknacker vom Nordseedeich wurde der Unternehmer schon bezeichnet, sagt seine Tochter.
Es war dann angedacht, da hat er auch ganz oft drüber gesprochen, dass die natürlich in Serie geht und auch an andere Betriebe verkauft wird. Und wie hat er mal gesagt, er hat dann schon den Rubel rollen sehen, aber es hat sich nicht durchgesetzt.
Stattdessen wird heute der größte Teil der gefangenen Nordseegarnelen zunächst nach Marokko gebracht, dort von Hand gepult und dann wieder zurückgefahren. Der Grund? Die Ausbeute bei der Maschinenschälung ist um etwa ein Drittel geringer als bei der mit der Hand, so Unternehmerin Frauke Fitter.
Tatsächlich sind die Kosten, wo man sich das nicht vorstellen kann, mit dem Transport ins Ausland, der Auslandentschälung und dem Rücktransport geringer als die Maschinenschälungskosten.
Hier in Spiekeneufeld kommt aber trotzdem immer noch auch die Schälmaschine ihres Vaters zum Einsatz. Im Produktionsraum steht der Mannshoher Koloss aus Metall, Förderbändern und Leitungen. Mit Unterdruck werden die Krabben laut Frau Gefitter im Herz der Maschine in einer Trommel festgesaugt. Kleine Messer ritzen die Panzer dann auf und per Luftzug wird das Gehäuse davongepustet.
Und dann haben wir hier ein Förderband über das Krabbenfleisch. hier bei uns nochmal in einen Nebenraum transportiert wird. Und da ist tatsächlich noch eine manuelle Nachkontrolle, weil doch immer noch mal ein Schwanzstück dran ist, ein Bein dazwischen ist, sowas.
Das aus tausenden Nordseegarnelen gewonnene Krabbenfleisch selbst hat durchaus seinen Wert.
Geschält kostet ein Kilo Krabbenfleisch, das wir hier vor Ort geschält haben, 89 Euro.
Konserviert in Zitronensäure und Salz wird das Krabbenfleisch dann verkauft. Oder aber gleich im Fischbrötchen mit Remouladensoße oder mit Rührei verzehrt. Frau Gefitter kennt noch eine andere Spezialität.
Es gibt hier noch so eine gestufte Krabben, heißt das. Also es ist praktisch so eine Suppe mit Krabbenfleisch. Ja, man kann auch sagen Krabben in Milch.
Krabben in Milch. Diese Suppe ist sicher Geschmackssache. So wie einige andere Nordsee-Spezialitäten auch. Ein fast vergessenes Gemüse wächst da direkt auf den Salzwiesen vor den Deichen ein Stück weiter südlich, an der sogenannten Wurster Nordseeküste. Wie so oft wechselt das Wetter hier schnell. Der Wind lebt auf, Regen und sogar Gewitterwolken ziehen heran. Doch Gabi Brüning aus dem Ort Dorum nimmt uns trotzdem mit hinaus zur Ernte des Röhrkohls. Eigentlich ist sie Mitarbeiterin in einer Tankstelle. Aber zwischen Mai und Juni holt sie regelmäßig den Röhrkohl von den Salzwiesen. Zunächst muss sie die grünen Halme aber erstmal finden.
Er sieht ja schon aus wie Schnittlauch. Man muss da schon genau hingucken. Aber wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann weiß man das. Dann sieht man es von Weitem schon.
Gabi Brüning tritt an einen Büschel der auch Stranddreizack genannten Pflanze heran und zückt ihr Messer.
Der wird gestochen. Den nimmt man in der Hand und sticht unten am Boden so ein bisschen, so tief es halt geht, sticht man den ab.
Die Wurzel der mehrjährigen Pflanze bleibt so im Boden erhalten. Und überhaupt, es gibt strenge Auflagen, wer für die Röhrkohlernte zugelassen ist.
Wurster Bürger dürfen das. Das heißt, die müssen hier aufgewachsen sein, die dürfen das. Wenn ich den jetzt für mich stechen würde, ich dürfte den verschenken, ich darf ihn aber nicht verkaufen. Ich dürfte mich jetzt nicht auf dem Wochenmarkt hinstellen und den jetzt so verkaufen wie eigenes anderes Gemüse.
Auf Salzwiesen kommt der Röhrkohl übrigens auch im Binnenland vor. In Brandenburg bei Storkow ist die seltene Pflanze beispielsweise anzutreffen. Hier an der Küste ist er ein Gewächs des Wattenmeers.
Der gehört ja mit zum
14.22 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der B112 Frankfurt-Oder Richtung Guben. In Höhe Briesko-Finkenherd befinden sich Leute auf der Fahrbahn.
Anzutreffen. Hier an der Küste ist er ein Gewächs des Wattenmeers.
Der gehört ja mit zum Weltnaturerbe, das ist Naturschutzgebiet, wo wir den stechen.
Öfter mal so hier?
Nee, so eigentlich nicht.
Das Gewitter treibt uns mit einem Korb voller Röhrkohl weiter nach Dorum. Das Ziel von Gabi Brüning dort, das einzige Gasthaus in Deutschland, das dieses spezielle Gemüse derzeit verarbeiten darf. Björn Wolters steht in der Küche und nimmt den Röhrkohl entgegen.
Das war so das erste Gemüse, was die hier so gegessen haben, die Wurst war. Und es wurde dann mit fetten Sachen gegessen, also Speck, Mettenten etc. Wurde so ein bisschen gekocht wie Grünkohl.
Und warum darf der Röhrkohl hier im Restaurant zur Börse für jeden auf der Karte angeboten werden? Das geht auf eine Vereinbarung von Björn Wolters mit der für die Küste zuständigen Nationalparkverwaltung zurück. 4 Jahre dauerten die Verhandlungen. Im Gegenzug für mehrere Hektar stillgelegte Salzwiesen ohne Landwirtschaft kann der dort gestochene Röhrkohl nun verarbeitet werden. Björn Wolters hofft auf Nachahmer.
Weil ich möchte das gar nicht alleine vermarkten. Ne? Ich habe es nur schade gefunden, weil sonst wäre es wirklich vorbei gewesen.
Mehrfach wäscht Björn Wolters den gestochenen Röhrkohl. Dann serviert der Wirt ihn in verschiedenen Varianten.
Ich esse ihn am liebsten so ein bisschen roh und als Reibekuchen. Kartoffelreibekuchen, da kommt nur ein bisschen Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss und ein Ei rein. Und dann wird er einfach in der Pfanne ausgebraten und dann ist das ein unheimlich leckeres Gericht.
Für viele Menschen an der Wurster Nordseeküste gehört der Röhrkohl wieder zum Speiseplan dazu, sagt auch der ehrenamtliche Leuchtturmwächter Henning Siatz. Weil das Wetter wieder aufklart, schauen wir jetzt bei ihm vorbei.
Der Röhrkohl ist salzig. Das heißt also, wenn wir den im Mai gestochen haben, bringen den nach Haus, dann wird er kräftig gewaschen und wir frieren den ein. Und dann habe ich immer so 500 Gramm Packungen. Die braucht man nur im halben Liter Wasser zu kochen, ohne zu würzen. Und dann kann man eben alles Mögliche damit machen. Man kann eine Meerschwitze machen oder kann Fleisch dazu nehmen oder Fisch.
Eigentlich sind wir aber gar nicht wegen des Röhrkohls zu Henning Siatz direkt am Meer nahe des winzigen Orts Vremen gekommen. Uns interessiert hier vielmehr der gerade 10 Meter hohe, in den Farben schwarz und weiß gehaltene Leuchtturm. Kleiner Preuße wird er genannt. Und Leuchtturmwächter Henning Seatz weiß auch, warum.
Der Leuchtturmwärter des historischen Leuchtturms, der war etwa 1,46 Meter groß. Und wenn Sie nachrechnen, dann ist der Turm praktisch während des Deutschen Kaiserreiches hauptsächlich aktiv gewesen. Und hier in Bremen war eine Haubitzenbatterie zur Sicherung der Wesermündung. Und die Marinesoldaten, die sind immer zu dem Leuchtturmwärter zu Besuch gekommen, wenn sie mal irgendwas erleben wollten. Da gab es dann mal einen Grog umsonst oder gibt es einen Klönschnack. Und der Leuchtturmwärter war ein glühender Anhänger des Preußentums. Und er hat von sich dann immer gesagt, ich bin ein Litje Preuße. Und es ist also historisch so entstanden, dass der als kleiner Preuße bezeichnet wurde. Und jetzt ist das als Spitzname ganz nett.
Der aktuelle Turm ist genau genommen ein Nachbau. Seit 10 Jahren steht er an dieser Stelle. Das Original war in den 1930er Jahren demontiert worden. Heute ist das vom Bremer Heimatkreis betreute Gebäude vor allem eines, ein Ort zum Heiraten. Insgesamt allein im vergangenen Jahr fast 30 Mal, erzählt Henning Siertz, als er uns das kreisrunde und etwas beengte Turminnere zeigt.
Wir haben einen kleinen Tisch, wir haben ein Podest für die Standesbeamten, wir haben eine Ablage für Ringe hier.
Und wo sind die Gäste und die Trauzeugen?
Die müssen nicht sein. Ganz viele Paare kommen nur zu zweit. Und wenn, dann können die auch auf der Treppe stehen.
Bis zu 15 Menschen haben dann dort dicht gedrängt Platz. Vielleicht gerade, weil alles so übersichtlich ist, der kleine Preuße hat heute Kultstatus bei Menschen, die eine Trauung mit wenigen Beteiligten wünschen. Bei der zweiten Ehe zum Beispiel, sagt Henning Siertz.
Und dann gibt's auch welche, die erneuern ihr Ja-Wort hier. Nach 10 Jahren, nach 20, nach 30 oder nach 50 Jahren.
Zum Abschluss geht es nun zurück zum Ausgangspunkt in die Stadt Cuxhaven. Die 87-jährige Stadtführerin Manja Freudenthal will uns noch einen letzten recht trubeligen Punkt zeigen. Am nördlichsten Punkt des Hafens steht sie an der Mündung der Elbe in die Nordsee. Auf einer Art riesigen Holzbalkon, genannt Alte Liebe. Es ist einer der beliebtesten Aussichtspunkte an der gesamten Nordseeküste. Und das aus gutem Grund, wie Manja Freudenthal sagt.
Hier fahren die Touristenschiffe ab zu den Seehundsbänken oder durch den Nordostseekanal. Hier gibt es Restaurationen. Und die Alte Liebe ist eben ein Aussichtspunkt, wo die Schiffe so nah vorbeikommen.
Ständig gibt es hier etwas zu sehen. Mehr als 30.000 große Tanker, Frachter und Kreuzfahrtschiffe passieren den Punkt auf ihrem Weg zwischen Hamburg und den Weltmeeren. Aber woher kommt der Name Alte Liebe für das zweigeschossige Holzbauwerk? Manja Freudenthal blickt weit zurück. Fast 300 Jahre, um genau zu sein. Damals sollte der neue Hafen an dieser Stelle nämlich vor Wellen und Fluten geschützt werden.
Da haben die Wasserbauingenieure, die hier von Hamburg eingesetzt waren, sich entschlossen, zwei Schiffe zu versenken, ein größeres davor mit Steinen vollzufüllen, dass sie nicht wegschwimmen, und mit kräftigen Pfählen umranden. Und das größere Schiff hieß Oliva. Und die Leute, die hier ja Platz nacken, die machten daraus Ole Leif. Und das heißt zurück übersetzt Alte Liebe.
Und irgendwie, so findet Manja Freudenthal, so wie viele andere hier auch, steht die oft renovierte, unverwüstliche Alte Liebe für die tiefe Verbundenheit der Menschen zu ihren historisch anmutenden Krabbenkuttern, den markanten Leuchttürmen und dem ewigen Wechsel von Ebbe und Flut. Hier rund um Cuxhaven an der Nordsee.
Das war eine Reise von Michel Nowak an die Nordseeküste von Cuxhaven. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Verkehrsservice und den Nachrichten. Ich bin Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Leest 45 Minuten Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck-Barnim und Finow-Furth abschnittsweise stockender Verkehr. A24 Berlin Richtung Hamburg, Stau zwischen Raststätte Linumer Bruch und Neuruppin. Es dauert 30 Minuten länger. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Kreuz-Zehlendorf stockender Verkehr. An der Baustelle, Sie brauchen 10 Minuten länger. B96 Richtung Fürstenberg zwischen Oranienburg-Zentrum und Nassenheide. 10 Minuten Ampelstau. Stadtverkehr Berlin in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Zur S-Bahn Berlin: wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Landsberger Allee sind die S41, 42, 8 und 85 zwischen Greifswalder Straße und Frankfurter Allee unterbrochen. Zur S-Bahn-Linie S1: bis Sonntag Betriebsschluss ist der Verkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in Aachen den internationalen Karlspreis erhalten. In ihrer Dankesrede forderte von der Leyen, jetzt das nächste große europäische Projekt zu verwirklichen. Aus Aachen Thomas Wenkert.
Europa müsse unabhängiger werden, forderte die neue Karlspreisträgerin. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umweltzonen zusehen. Europa müsse seine Zukunft selbst in die Hand nehmen. Von der Leyen skizzierte das Bild einer weltoffenen Union, einer Union, die für Stabilität in ganz Europa sorgt. Dazu gehören, so die CDU-Politikerin, höhere Ausgaben für die Verteidigung, aber auch eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft.
Die Bundesregierung plant eine Digitalabgabe für große Internetkonzerne wie Google und Meta. Nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer ist eine Gesetzesvorlage dazu in Arbeit. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Weimer spricht im Stern von einem Plattform-Soli. Er verweist darauf, dass die Konzerne in Deutschland Milliardengewinne machen und von der kulturellen Leistung und Infrastruktur des Landes profitieren, sich aber den Steuern weitgehend entziehen. Deshalb schlägt Weimer eine Abgabe von 10% vor und verweist auf Österreich. Dort gibt es bereits eine Digitalabgabe. Für die Nutzer von Google oder Meta habe es dort keine relevante Preissteigerung gegeben.
Die israelische Regierung hat weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte. Sie sind nach Angaben aus Jerusalem zum Teil schon errichtet worden. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft betrachtet den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. In dem Palästinensergebiet leben inzwischen über 500.000 Israelis. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Vorsorglich wurden mehrere Gemeinden evakuiert. Das Dorf Blatten war angesichts des drohenden Felsabbruchs vergangene Woche geräumt worden. Die Freibadsaison ist in Berlin bisher schlecht gestartet. Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe sind bisher nur etwa 43.500 Menschen gekommen. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit mehr als doppelt so viele, 112.000. Als Hauptgrund sieht das Unternehmen das Wetter, das in diesem Jahr deutlich schlechter ist. Außerdem werden nur noch wenige Freibäder beheizt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag häufig freundlich, im Verlauf von Westen wolkiger, aber meist trocken, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 18 und in Fürstenwalde 19 Grad. Es weht stark böiger Wind aus Nordwest. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 22 bis 25 Grad. Am Sonnabend eine trockene Mischung aus Sonne und lockeren Wolken. Nur am äußersten Süden am Nachmittag einzelne Schauer, 23 bis 26 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Wer an den Schwarzwald denkt, dem kommt sicherlich nicht als erstes Käse in den Sinn. Eher Schwarzwälder Kirschtorte oder Schwarzwälder Schinken. Dass die beliebte Ferienregion auch über eine Käsetradition verfügt, wissen die wenigsten. Und das haben wir uns genauer angesehen. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute am Himmelfahrtstag. Ich bin Tina Witte. In den letzten Jahren haben sich im Schwarzwald immer mehr Bauernhöfe auf die Käseherstellung spezialisiert. In meist kleinen Hofkäsereien werden feine Frischkäsesorten bis hin zum würzigen Bergkäse produziert. Astrid Kretschmer war unterwegs in Schwarzwälder Käseküchen. Auf ihrer Reise ist einfach alles Käse.
So, da oben sind sie.
Ah, alle. Ah.
Ja, Französisch verstehen Sie recht gut.
Ja, ich gehe gleich mit rein. Ich werde noch eine melken. Sie wollen ja frische Milch probieren.
Für Ziegenfans ist der Hof Peterle in Schöngrund ein Paradies. Dort oben auf dem 200 Jahre alten Bauernhof mit herrlichem Blick ins Tal hört man die Tiere stetig meckern und schnauben. Von Frühjahr bis Herbst melkt Michael Peterle die Ziegen täglich und macht aus der biologischen Ziegenmilch schmackhaften Käse.
Die kuschelt ja jetzt hier richtig.
Ja,
das ist ja Wahnsinn.
Still.
Liebevoll nimmt der hagere Bauer ein braunschwarzes Exemplar auf den Arm, knuddelt es und erzählt, dass das tägliche Käseproduzieren harte Arbeit ist und Passion zugleich.
Ja, ich liebe es und ich lege auch Liebe rein in die Produktion, so gut ich kann. Das finde ich ist sehr wichtig. Ja. Der Kontakt mit den Tieren und das, was dann draus entsteht, das fasziniert mich aber immer wieder neu. Ich bedanke mich auch jedes Mal nach dem Melken bei meinen Ziegen für die Milch. Freue mich, genau, dass sie uns das geben sozusagen. Und ohne das können wir ja auch keinen Käse produzieren. Ja. Wir haben bunte deutsche Edelziege. Genau.
Und die seien vom Klima her sehr gut angepasst. Seit knapp 25 Jahren betreibt der Ludwigsburger seinen Biobauernhof. Der kleine familiengeführte Betrieb liegt im idyllischen Murgtal, mitten im Nordschwarzwald, am Rande des Nationalparks Nordschwarzwald. Nächster größerer Ort ist Baiersbronn.
Wir haben 17 Hektar.
Reines Grünland, 10 Hektar Wiesenfläche, wo das Heu gemacht wird, 6 bis 7 Hektar sind Weiden. Von Mai bis Ende November werden die Ziegen gemolken.
Wir melken etwa 45 Ziegen und haben so insgesamt meist so zwischen 80 und 100 Tiere. Hühner haben wir auch, genau, 200 Hühner.
Die übrige Herde beweidet die Steillagen und sorgt gleichzeitig für die Offenhaltung der Schwarzwaldlandschaft.
Wir machen ein bisschen Landschaftspflege. Also hier im Murgtal ist ja das Problem, dass die steileren landwirtschaftliche Flächen alle zuwachsen, weil sie nicht mehr bewirtschaftet werden, weil es sich überhaupt nicht mehr rentiert natürlich. Und da werden zum Teil die Ziegen eingesetzt, um das offen zu halten.
Die Tiere bekommen kein fertiges Futtermittel, sondern nur Grünfutter und Heu, sprich keine Silage. Dadurch erhält der Käse sein besonderes, mildes und ausgeprägtes Aroma. Davon können wir uns in einer Verkostung selbst überzeugen. Neben Frischkäse verkauft Peterle in seinem Hofladen auch Weichkäse, halbfesten Schnittkäse, Ziegenmilch und Molke, saisonal Ziegenfleisch und Wurst und natürlich täglich frische Eier aus Freilandhaltung.
Wir würden jetzt mal anfangen mit dem ganz frischen. Ja, wir haben einmal den Frischkäse probiert. Also der fängt ganz mild an. Da wird die Milch abends verarbeitet und am nächsten Morgen geht er schon auf den Markt. Also nicht mal einen halben Tag alt und dann extrem mild. Von der Konsistenz wie Mozzarella, schmeckt wunderbar zu Tomaten oder im Salat.
Das Aroma entwickelt sich ja erst bei der Reifung, erklärt Michael Peterle. Je länger der Käse liegt und reift, gewinnt er bei entsprechender Temperatur immer mehr an Geschmack. Das Besondere an Ziegenkäse?
Also der ist jetzt ganz frisch hier, der ist dann schneeweiß, der Käse. Das ist das Besondere ja an der Ziegenmilch, dass das Fett, das ist schneeweiß. Ja. Also wenn man Ziegenbutter macht, dann ist die auch weiß und nicht so gelblich wie jetzt bei der Kuh. Das hat den Grund, dass das Beta-Carotin in der Ziegenmilch schon zu Vitamin A umgewandelt. Und das ist ganz weiß.
Besonders beliebt ist sein Frischkäse mit Dost.
Wir haben jetzt auch den bekannten Baiersbronner Schatz. Das ist ein Frischkäsetaler mit Dost. Der wilde Oregano wird hier als Dost bezeichnet, so im Schwarzwald. Und der wächst hier überall am Waldrand oder auf den Wiesen. Und gerade im Sommer, wenn warmes Wetter ist, dann riecht es so nach Oregano. Und so ähnlich schmeckt auch dieser Käse eben. Ja, ein warmer Sommerabend mit mit Oregano in der Nase und dazu ein Gläschen Wein. Empfehlenswert auf jeden Fall.
Dem können wir uns nur anschließen. Er schmeckt einfach viel feiner, nach viel Ursprünglichem, nach Schwarzwald und den blühenden Wiesen, wo Peterle seine heimischen Schätze findet. Apropos Schätze, Baiersbronn, die zweitgrößte Landgemeinde in Baden-Württemberg, ist bekannt für seine vielfältigen Wandernetze und die Baiersbronner Schätze. Der Frischkäsetaler mit Dost ist auch bei den Baiersbronner Sterneköchen sehr begehrt, erklärt Wanderführerin Christel Göntgen.
Baiersbronn hat 15.000 Einwohner Bayersbronn ist bekannt durch die gute Küche. Wir haben 8 Sterne, wir sind das 8-Sterne-Dorf. Und das dann auf 15.000 Einwohner gerechnet, das ist schon eine tolle Sache.
Zum Glück findet man die Käsekreationen vom Peterlohof nicht nur in ausgewählten Gastronomiebetrieben, sondern für bodenständige Genießer auch auf den Wochenmärkten von Bayersbronn und Freudenstadt. Bleibt nur noch die Frage an den erfahrenen Käser, wie viel ist Handwerk und wie viel ist Kreativität beim Käsemachen?
Ja, über die Hälfte Kreativität auf jeden Fall. Also das Handwerk, den Käse herstellen, kann ein Anfänger in 2 Tagen erlernen. Aber ja, was man dann draus macht, das wächst einfach mit der Zeit, ja, und ist sehr individuell, geschmacksabhängig. Ja.
Dem Käse im Schwarzwald auf der Spur. Denn für Käse ist Deutschlands größtes Mittelgebirge wahrlich nicht bekannt. Gerade in den letzten Jahren spezialisieren sich immer mehr Bauernhöfe auf die handwerkliche Käseherstellung und produzieren feine Frischkäsesorten bis hin zum würzigen Bergkäse. Durch die direkte Vermarktung ab Hof ist es dabei auch den kleinen Betrieben möglich zu existieren. Sie tragen damit auch zum Erhalt der einmaligen Kulturlandschaft bei. Wer heimischen Käse isst, tut aktiv etwas zur Offenhaltung der Landschaft. Landschaftspflege mit Messer und Gabel sozusagen. Alltag auf 24 Höfe, dem Betrieb von Cornelia Reich. Nachmittags kommen die ersten Kühe von der Weide. Gemächlich trotten die braunen Rinder in Richtung Ställe. Die Melkmaschine läuft bereits.
Das ist zum Beispiel die Heugrube, wo jetzt gemolken wird, als erstes, wo quasi wir nur Käse draus machen. Und dann gibt es die Hauptgrube, wo wir melken, und zum Schluss quasi die Ämme. Und da sehen wir jetzt vielleicht auch nicht alles, weil die zum Teil jetzt einfach nur auf der Weide sind.
Connys Käsemanufaktur. Seit 2002 führt die kleine, resolute Frau die Käserei, oberhalb von Loßburg gelegen. Ein Luftkurort im idyllischen Kinzigtal. Wir sind also immer noch im Nordschwarzwald. Cornelia Reich kümmert sich mit ihrem 4-köpfigen Team ums Käsemachen. Ihr Handwerk hat die Mitvierzigerin in der Schweiz gelernt.
Das war auch ein kleiner Betrieb wie ich und wollte extra nicht so große Betriebe. Und da war ich in einer kleinen Käserei auf der Alm.
Ihr Vater hatte eine Brennerei, aber sie hat schon früh ihre Liebe zum Käseherstellen entdeckt.
Ja, auf jeden Fall. Es war eine Faszination, die habe ich schon immer gehabt. Muss ich sagen, ja.
Das Besondere, die Milch wird von den 120 hofeigenen Kühen produziert, macht in der Woche zwischen 1000 und 2000 Liter Milch und um die 100 Kilo Käse pro Woche.
Man kann so die Faustregel beim Hartkäse sagen, 100 Liter, 10 Kilo Käse.
Connys Käsemanufaktur lässt das Herz eines jeden Käseliebhabers höher schlagen. Bei Conny gibt es nicht nur Frischkäse, Hartkäse, Schnittkäse und verschiedene Camemberts, sondern auch Joghurt und Quark, verfeinert mit Wildkräutern, Safran, Sesam oder Sonnenblumenkernen. Ein besonderer Genuss, der Waldhexenkäse mit frischen Tannentrieben.
Den kann ich nur zu einer bestimmten Zeit sammeln. Das ist zwischen der 20. KW-Woche und der 23. KW-Woche, wo quasi die Triebe ganz frisch draußen sind. Und dann haben die ein ganz spezielles Aroma, wo quasi so ein Glücksgefühl gibt, wenn man da drauf beißt. Und dann gehe ich halt on Tour und sammle dann quasi Tanne- und Fichtennadeln, tue das dann in den Waldhexenkäse. Also, weil es war mir immer wichtig, wenn ich im Schwarzwald bin, muss ich was Schwarzwälderisches machen. Und mit unter Schwarzwälder Kirsch konnte ich nichts anfangen. Das sag ich jetzt einfach mal.
Aus Conny Reich spricht auch die neue Generation von Käserinnen und Käsern im Schwarzwald. Kleine Betriebe, die durchaus kämpfen müssen, aber auch innovative Landwirte, die handwerkliches Können und Leidenschaft vereinen. Das Aroma und der Geschmack des Käses sind das Produkt aus saftigen, kräuterreichen Wiesen und Weiden sowie einer schmackhaften und hochwertigen Milch.
Ja, da bin ich montags immer unterwegs. Auch die Kräuterkäse sammle ich eigentlich alle Kräuter sammle ich selber.
Also ich habe gerade den Mittelalter probiert, ich fand den schon echt kräftig.
Ja, der ist auch so.
Conny verkauft mittlerweile nur noch auf dem Hof, geht nicht mehr auf den Wochenmarkt und beliefert noch 2 bis 3 Hotels. Und welcher Käse wird am meisten verkauft?
Der Blütenkäse.
Ja.
Blütenkäse. Es gibt in Frankreich im Südelsass einen sogenannten Käsepapst, Bernard Antony, der sagt, Blödsinn, der Käse, le fromage, muss so gut sein, dass er von sich aus schmeckt. Er bräuchte keine Blüten.
Ich glaube, dass vieles Aussehen ist. Der zum Beispiel eine Blüterinde drumherum und ich denke, es ist viel, man sieht mit dem Auge und man isst dann dementsprechend.
Das heißt, Ihr Blütenkäse wäre auch ohne Blüten super?
Ich finde schon, ja.
Bleibt auch an die erfahrene Käserin die Frage, wie viel ist Handwerk und wie viel ist Kreativität beim Käsemachen?
Das kommt von selber. Das hat man oder hat man glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ja, die Idee habe ich dann schon irgendwie.
Herzlich willkommen im Küferhäusle Schönwald. Mein Name ist Martin Dengler, darf ich gerne Martin zu mir sagen. Ja, auf 1000 Meter tut es mir sich. Ja, wir befinden uns hier im 403 Jahre alten Gebäude. Das Haus ist Baujahr 1620. Dieses Haus haben wir 2016 von der Naturvereine St. George übernommen. Ja, und betreiben seit 2017 eine kleine Wanderwirtschaft. Seit 2019 bieten wir hier die Käsekurse an.
Ein zauberhaftes altes Haus mitten im Hochschwarzwald unweit von Schönwald. Das Küfferhäusle bietet nicht nur eine kleine deftige Speisekarte mit Vesperplatten, sondern auch eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Rustikale Einrichtung in der Einkehrstube. In dem schönen Außenbereich sitzt man inmitten der Natur, umgeben von Wald, Wiesen und Feldern und kann dort wunderbar die Seele baumeln lassen. Aber auf unserer Reise ist ja buchstäblich alles Käse. Also geht es jetzt in Medias Res. In dem Workshop lernen wir unter Anleitung von Martin Dengler selber Käse zu machen, erfahren Wissenswertes über die Herstellung und bekommen Rezepte zum Nachmachen für zu Hause an die Hand. Die Käseküche ist ein relativ kleiner, uriger Raum mit niedriger Decke. Unsere zehnköpfige Gruppe steht jeweils zu zweit an einem kleinen Kupferkessel. Mit Schürze und weißen Häubchen ausgestattet. Wir sind gespannt. Nach nur 4 Stunden können wir unser Produkt mitnehmen, stellt uns Martin in Aussicht.
Käse war mein Hobby. Ja, ich habe es zum Beruf gemacht. Ich habe immer wieder mal so 15, 20 Jahre mich versucht in Camembert-Herstellung zu Hause. Das hat mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Da habe ich meine Frau einfach auf den Käsekurs geschickt. Und seitdem ich hier das mache, habe ich mich ausbilden lassen im Allgäu.
Bei einem Allgäuer Käsemeister hat Martin gelernt, auch wie man an einem Tag einen Schwarzwälder Weichkäse herstellt, den Küfferella.
So, wir stellen heute einen Weichkäse her aus Kuhmilch nach Feta-Art. Ursprünglich wird Feta aus 100% Schafsmilch hergestellt, maximal 30% Ziegenmilch. Warum heißt es nach Feta-Art? Feta ist ein geschützter Name. Ja, Feta darf sich nur nennen, der Käse, wo in Griechenland produziert wird, und zwar auf dem Festland und auf der Insel Lesbos. So, dann fangen wir mal an. Ihr dürft jetzt jeder in den Topf 3 Liter Milch einrühren.
Ganz wichtig, welche Milch darf man verwenden und welche nicht. Wir benutzen Schwarzwaldmilch, traditionell hergestellte Biomilch, die speziell pasteurisiert wurde.
So, wir verwenden die sogenannte Frischmilch. Das ist der Begriff, den wir von früher her kennen. Diese Milch wird bei 72,5 Grad pasteurisiert, 3 Sekunden lang. Und dann wird sie abgeschreckt. Hier ist ganz wichtig, dass hinter drauf steht, nicht homogenisiert. Das muss draufstehen, dann funktioniert das Käse.
Also keine länger haltbare oder Haarmilch.
Auch erhitzt. Alles kaputt. Ja. Beim Käse kommt es auf den Kalzium und auf den Eiweißgehalt an. Wenn das Kalzium kaputt ist, gerinnt wird die Milch nachher nicht dick.
Als nächstes kommt dann Naturjoghurt dazu und eine Käsekultur. 2 Messerspitzen Milchsäurebakterien, speziell gezüchtet, gefriergetrocknet in Pulverform. Für jede Käsesorte gibt es einen entsprechenden Kulturenstamm, erfahren wir. Dann erwärmen wir das Ganze. Und dann fängt das Rühren an, schön in Form einer 8.
Und die Milch von oben nach unten wird alles gut durchmischt. Ja.
Ja, kann man aber lernen.
Aber hier dient es einfach dazu, dass die Milch sich mit Joghurt und mit der Kultur gut vermengt.
Die Milch wird auf 36 bis 38 Grad erwärmt.
Jede Käsesorte hat ihre eigene Temperatur. Also bis zum Dicklegen der Milch ist bei jedem Käse gleich. Ab dem Schneider unterscheidet sich das dann mit Temperaturführung und Rühren.
Wenn die Milch auf Temperatur ist, fügen wir Lab hinzu. Danach geht der Prozess unaufhaltsam vonstatten.
So, ab diesem Zeitpunkt müsst ihr zu Hause, wenn ihr das macht, die Uhr stellen auf 40 Minuten. So lange dauert dieser Prozess, bis die Milch dick gelegt ist. Innerhalb von diesen 40 Minuten wird das Enzym Lab die Milch dick legen.
Das heißt, das Lab in der Milch bewirkt, dass sie gerinnt, fest wird und nach 40 bis 60 Minuten erhält man eine erstarrte, stichfeste Masse. In unserer Pause wird diskutiert, ob Vegetarier Käse essen dürfen. Wir erfahren, es gibt drei verschiedene Labsorten. Das tierische Lab, ein Ferment aus dem Kälbermagen.
Dann gibt es das synthetische Lab und das Labkraut, wo in der Natur wächst. Das kann man auch verwenden. Mhm. Ja. Das ist natürlich nicht so intensiv wie jetzt das tierische Lab, weil das tierische Lab hat eine Konzentration 1 zu 50.000. Ja. So, Lab ist sehr teuer, ja. Aber in der professionellen Käseherstellung bzw. in der Milchwerke, ja, die große Menge verarbeiten, da wird schon lange kein tierisches Lab mehr genommen. Da wird synthetisches Lab genommen. Oder Labersatzstoff, wie man auf der Packung liest. Das heißt also, bedingt kann ein Vegetarier Käse essen. Er muss halt hinter auf die Zutatenliste gucken.
Wir haken nochmal nach. Was ist Lab genau?
Lab ist ein Enzym, was Kalb hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Kälble trinkt von der Mutter Milch, ja, und die Milch kann das Kälble nicht verarbeiten. Das würde verhungern. Deswegen hat das Kälble, das ist so ein Auszug von so einer Magerhaut, das Rostbraune, was er da sieht, ist Lab in fester Form. Jetzt kommt Milch, 34 Grad, 35 Grad von der Kuh in den Magen, vom Kälble. Genau das gleiche wie in dem Topf hier. Ja. Und da fängt das Enzym an auszuströmen. Das macht es jetzt natürlich auch hier in der Milch. Das fängt jetzt an zu arbeiten, das Enzym. Legt die Milch dick. So nach ca. 40, 50, 30 Minuten so springt das Kälble auf, macht die ganze Sache im Magen kaputt, ja, hat Käse im Bauch. Ja, das, was er nachher auch hat. Und Molke.
Nach 40 Minuten ist die sogenannte Galerte, die gelegte Milch, entstanden. Also machen wir uns ans Schneiden der Milch. Nicht mit einer Käseharfe, wie normalerweise, wenn größere Mengen in entsprechenden Kesseln bearbeitet werden, sondern mit einem Spachtel. Zu Hause geht auch ein Messer, sagt Martin. Nach dem Schneiden rühren wir noch einmal um, dann haben wir den sogenannten Käsebruch. Dann trennen wir den Käse von der Molke und dann geht es zur Abfüllung und zur Pressung.
Aber die Galerte geschnitten, das ist immer noch kein Käse. Käse wird es erst, wenn wir es einmal umrühren. Dann haben wir den Käsebruch.
Umso wärmer jetzt die Milch wird oder der Käse und umso kleiner der Käsebruch ist, desto fester wird nachher der Käse, erklärt unser Kursleiter.
Eine Schnittkäse, wo 6 Wochen reift, muss man schon eine halbe Stunde rühren. Und bei einer Hartkäse 2 Stunden.
Puh, zum Glück muss ich mir den Ablauf nur grob merken und vor allem keine Zahlen.
Ja, also Temperatur und so weiter. Da gibt es zum Schluss für jeden ein kleines Rezept, dass es daheim nachmachen kann. Da steht alles drin beschrieben, die ganze Temperatur, die Abläufe und Vorgehensweise. So, jetzt kommen wir mal zur Abfüllung. Und dann dürfen wir mit Hilfe von dieser Kelle, die sich gesamte Inhalt, Molke mit Käse, hier rüber transferieren. So, dann habt ihr einen weißen Deckel für euch am Platz liegen. Das ist der Pressdeckel. So, dann habt ihr hier so Eimer mit Gewichte drin und die stellen wir einfach oben drauf. So, das geht jetzt ungefähr eine halbe Stunde, bis man den Käse rausholen kann. Und ihr tun morgen quasi, also wenn ihr das zu Hause machen würdet, würdet ihr nach einer halben, dreiviertel Stunde diesen Käse im Kühlschrank stellen. Und zwar so, wie er ist, bis am nächsten Morgen. So, wenn diese 12 Stunden vorbei sind, dann stürzt man diese Form und salzt den Käse ein mit normalen Salzstreuer. Dann tut man wieder in den Kühlschrank zurück, lässt es nochmal 2 Stunden wirken und dann kann man essen.
Die Zeit vergeht wie im Flug. Der Kurs dauert ca. 2,5 Stunden mit den Pausen, die zur Käseentwicklung immer wieder erforderlich sind, nochmal 1,5 Stunden, dann können wir unseren Käse in die Kühltasche packen. Zu Hause war der Küfferella übrigens ratzfatz verspeist. Lecker. Und selbstgemachtes schmeckt so oder so nochmal besser. Bleibt nur noch die Frage auch an den Workshop-Leiter, wie viel ist Handwerk und wie viel ist Kreativität beim Käsemachen?
Also kommt drauf an, was man herstellen will. Ja? Mit Käse kann man alles machen. Man kann ihn affinieren, man kann ihn verfeinern, kann Kräuter untermischen, man kann die Geschmacksrichtung, die Härtegrade, kann man selber bestimmen. Dazu ist natürlich nötig, Erfahrung zu sammeln. Und Erfahrung sammelt man nur, wenn man selber macht. Die Grundlage vermittle ich hier in diesem Kurs, wie der Käse funktioniert. Und dann kann man drauf aufbauen.
Sprich, der Weg zur Käsefachfrau ist noch lang. Aber dem Käse auf der Spur komme ich auch auf den Geschmack.
Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr da sind, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Kommen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Ja, und herzlichen Dank.
Na super, ja. Danke.
Weitere Standbeine haben wir hier gegenüber von der Käserei aufgebaut, machen eine eigene Kosmetika. Und das ist jetzt der Hintergrund, die Molke, die wir in großer Menge übrig haben beim Käsemacher. eignet sich zum einen sehr gut als Futtermittel, gerade für die Schweine, perfektes Futtermittel, alles drin, was die Tiere brauchen, Mineralien, Vitamine in großer Menge. Aber wohl gehört noch ein Effekt, und zwar ein guter Hautpflegeeffekt.
Alles Käse auch bei Martin Braun? Ja, aber auch noch mehr. Vor 30 Jahren begann der Familienbetrieb bereits mit der Käseproduktion und dem Verkauf im eigenen Bauernladen. Seit 2006 kam ein neues Produkt dazu, Naturkosmetik mit Frischmolke. Der Landwirt vom Ospellehof hoch über Hinterzarten schwärmt von Cremes, Masken, Peelings und Badezusätzen.
Und Sie kennen vielleicht noch ein altes Hausrezept, beim Sonnenbrand Quark drauf zu tun, das lindert sehr schnell. Und es kommt daher, weil die Milchsäure in der Milch drin, unsere menschliche Milchsäure, die man selber auf der Haut produziert, sehr artverwandt ist. Deshalb pflegt es so gut auf der Haut. Wusste vor 2000 Jahren schon Kleopatra, hat auch schon in Eselsmilch gebadet und wir machen es heute noch. Bei uns kommt alle zwei Wochen morgens 10 Liter Molke auf die Seite beim Käse machen, Eimer. Und diese 10 Liter frische Molke kommen abends in die Badewanne als Badezusatz. Und wenn ich eine Viertelstunde ein Frischmolkebad gemacht habe, habe ich ein tiptop Hautgefühl. Das merkt man mit einem Molkebad schon.
Das Käsewasser, die Molke, ist also ein idealer Pflegewirkstoff, da sie reich an Proteinen ist und somit auch von empfindlicher Haut sehr gut vertragen wird, erklärt der umtriebige Landwirt. Martin Braun, Ende 50, Typ Naturbursche, sprüht vor Energie. Ein Selfmade-Man mit vielen pfiffigen Ideen. So hat er sich das Käsemachen selber beigebracht, was sich allerdings fast 2 Jahre hingezogen hat, bis es funktionierte, berichtet er mit einem Lachen. Mit seiner Kosmetiklinie, die Ospellehof Schwarzwald Kosmetik, hat er neben der Käserei, der Vermietung von Ferienwohnungen, Gastronomie im Winter und den Tieren, Schweine, Hühner, schottische Hochlandrinder, eine weitere erfolgreiche Nische für seinen landwirtschaftlichen Betrieb gefunden.
Ich dachte, das könnte jetzt auch mal probieren. Ja, habe ein Bücher gesorgt über das Thema und dann auf dem Küchenherd im Stielpfändle habe ich Kosmetik angerührt mit unserer Molke drin. Und es hat also viel besser geklappt als Käse am Anfang. Da haben wir gleich ganz gute Produkte gehabt und habe gedacht, das könnte ein Standbein werden. Und dann habe ich Fachleute gesucht, die sowas begleiten. Da brauchst du jemanden, der Rezepturen dann aufs Papier bringt. Im Laufe der Jahre wurden die Produkte mehr, die Rezepturen haben wir ständig verbessert und in der Zwischenzeit haben wir richtig gute Naturkosmetik.
Durch den hohen Anteil an Frischmolke entstanden zusammen mit hautpflegenden pflanzlichen Ölen hochwertige Rezepturen.
Ja, wir machen aktuell 2 Sorten Gesichtscreme, also eine leichte, eine reichhaltigere Tagesnachtcreme, dann Körperlotion, Körpercreme, Handcreme, Shampoo. Das aktuellste Produkt ist was für Männer. Männer müssen sich auch pflegen, dürfen sich nicht hängen lassen. Weil jetzt aber Männer keine 3-4 Produkte brauchen, weil sie nachher nicht mehr wissen, was so hingeschmiert wird. Aber für Männer All-in-One-Creme. Das sind die schwarze Flasche, wo da links stehen. Das ist eine Creme für den ganzen Mann, von Kopf bis Fuß, kann er sich mit einem Produkt pflegen. Aber so sind die Männer versorgt, brauchen nicht dauernd Nachfolge bei der Frau. Und das ist ein ideales Männerprodukt.
Der Ospellehof liegt 1 Kilometer vom Ortskern Hinterzarten entfernt, leicht erhöht im Ortsteil Windeck, mit herrlicher Aussicht. Hinterzarten unter anderem ein Skisprungmecker im Hochschwarzwald, nahe Frankreich, der Schweiz und nur 30 Kilometer vor den Toren von Freiburg gelegen, ist die beliebteste Ferienregion im Schwarzwald.
Und da haben wir natürlich das Glück, dass wir mit Hinterzarten eine starke Tourismusgemeinde unter dran haben. Wir haben hier im Dorf etwa 500 bis 550.000 Übernachtungen pro Jahr. Und die Umlandgemeinde Titisee, Feldberg nebendran sind eine ähnliche Kaliber. Und habe gedacht, mit so vielen Touristen sollte es eigentlich funktionieren.
Der Ospellehof in Hinterzarten liegt an der Schwarzwälder Käseroute. 18 Hofkäsereien im Naturpark Südschwarzwald haben sich zum Verein Käseroute zusammengeschlossen. Sozusagen eine Route für Genießer. Unterwegs in Schwarzwälder Käseküchen. Ich nehme den Gedanken mit, dass Käse so viel mehr ist als vergorene, schnittfeste Milch. Im Schwarzwald mag es nicht so viele Käsereien geben, aber geschmacklich halten sie mit Sicherheit mit den bekannteren Käsemachern aus dem Allgäu mit. Und ich bin beeindruckt von den engagierten, authentischen Schwarzwälder Käsern und Käserinnen. Für sie ist ihr Beruf mehr als nur Handwerk und Broterwerb. Für sie ist Käsemachen auch Berufung.
Astrid Kretschmer war unterwegs auf einer Alles-Käse-Reise im Schwarzwald. Ich bin Tina Witte und hier gibt es jetzt gleich die wichtigsten Nachrichten des Tages.
RBB RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafenland zwischen Großkreuz und Leest 45 Minuten Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Lanke und Finowfurt stockender Verkehr plus 10 Minuten. Und weiter Richtung Stettin Behinderungen nach einem Unfall zwischen Joachimsthal und Pfingstberg. A24 Berlin Richtung Hamburg, Stau zwischen Raststätte Linumer Bruch und Neuruppin, Zeitverlust 30 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen den Rastplätzen Parforsheide und Zollamt Drei Linden, Stau an einer Baustelle, Sie brauchen 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, A113 stadteinwärts im Tunnel Altklinike, ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Und zur S-Bahn-Linie S1, durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss, ist der Verkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Jonas Ziegler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren oder die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Kulturstaatsminister Weimar will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen solle ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt Weimar Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Werbeeinnahmen zahlen. Das israelische Militär hat seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei sind nach palästinensischen Angaben fast 30 Menschen getötet worden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Das israelische Militär äußerte sich nicht konkret zu diesem Angriff. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich, dass die Armee ihre Operationen gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen fortsetze. Dabei seien bei Luftangriffen Terroristen angegriffen und eliminiert worden. Weiterhin angespannt ist die Versorgungslage im Gazastreifen. Am Morgen wurde das dritte Verteilzentrum der umstrittenen Stiftung GHF nahe dem Netzarim-Korridor in Betrieb genommen. Dieser Korridor trennt den Norden und den Süden des Gazastreifens.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Vorsorglich wurden mehrere Gemeinden evakuiert. Das Dorf Blatten war angesichts des drohenden Felsabbruchs vergangene Woche geräumt worden. Google Maps hat heute etliche falsche Angaben zu Autobahnsperrungen gemacht. Um Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und andere Großstädte zeigte der Online-Dienst rot gepunktete Straßenabschnitte. Die Polizei bestätigte die Sperrungen nicht. Google teilte auf Anfrage mit, die Informationen würden geprüft. Eine Erklärung für die Fehlermeldungen gibt